Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Die Aha-Regeln, die kennen wir ja mittlerweile, ne? Also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Jetzt kommt noch was Neues dazu.
Bei kühlem Wetter versuchen Sie, die 3Gs zu vermeiden. Die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge. Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engem Kontakt zueinander.
Das ist Lothar Wieler, der Chef vom Robert-Koch-Institut. Und nicht nur der macht sich Sorgen. Sorgen, weil es 4000 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland gegeben hat. Das sind die neuesten Zahlen vom RKI. Und die lassen wir uns gleich mal einordnen. Und zwar im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 8. Oktober. Außerdem geht es um Umfragewerte. Und zwar die von Joe Biden und von Donald Trump. Biden liegt im Moment fast 10 Prozentpunkte vor Trump. Okay, haben wir mitbekommen. Nur, was heißt das jetzt? Also, es heißt auf jeden Fall nicht, dass Trump keine Chance hat, aber er muss arbeiten.
Donald Trump hat kein Vertrauen in zwei ganz wichtigen Wählergruppen. Bei Frauen, ganz allgemein, und bei älteren Wählern. Und auch bei den Männern scheint er vor allem nur noch diese anzusprechen, die weiß sind und kein Abitur haben. Das ist aber zu wenig, vor allem in den umkämpften Swing States.
Doris Simon ist das, unsere Korrespondentin in Washington. Sie liefert uns gleich eine kleine Analyse der aktuellen Umfragewerte aus den USA. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als 4000 Corona-Neuinfektionen innerhalb von einem Tag in Deutschland. Das sind die aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Der Präsident des RKIs, Lothar Wieler, und auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind besorgt deswegen. Uns interessiert jetzt mal diese Zahl genauer. Die wollen wir uns gerne einordnen lassen. Und zwar von Volkert Wildermuth, der ist Medizinjournalist. Volkert, 4000 Neuinfektionen an einem Tag, was heißt das?
Also als ich das heute Morgen gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ich hätte mich verlesen, denn das ist ja wirklich ein erheblicher Anstieg gegenüber gestern. Und das zeigt einfach diesen Trend, den wir im Moment haben, der zeigt eindeutig nach oben. Jetzt sind die neuen Zahlen für Berlin heute schon wieder veröffentlicht worden. Auch die steigen weiter an. Also man muss sagen, SARS-CoV-2 breitet sich weiter aus. Wichtig ist aber auch zu sagen, die meisten Krankheitsverläufe sind aktuell eher milde, wenig Symptome, denn es infizieren sich vor allem auch jüngere Menschen und die kommen einfach mit diesem Virus besser klar. Aber wenn man dann sozusagen ins Kleingedruckte dieser ganzen Meldungen guckt, dann sieht man, dass in den letzten Wochen tatsächlich auch dieses Virus vermehrt bei Älteren auftritt. Und dann sehen wir jetzt auch, das hat auch Professor Wieler vom Robert-Koch-Institut speziell hervorgerufen, wir sehen eben auch, dass die Intensivbetten mehr belegt werden. Das sind aktuell 487 Leute. Das ist tatsächlich nicht viel gemessen an der Kapazität, die wir in Deutschland haben, über 10.000 Intensivbetten. Also diese 487 sind da noch nicht irgendwie am Limit, aber das sind eben schon mal doppelt so viele als noch vor kurzem. Also da steigt was an und auch die Infektionszahlen, wenn wir nicht dagegenhalten, werden die weiter steigen. Wieler kann sich vorstellen, dass das 10.000 am Tag werden und dann steigen eben in der Folge auch die Krankenhauseinweisungen und dann auch irgendwann die Todesfälle. Also die Infektionszahlen, die sind vielleicht nicht besorgniserregend heute, weil die meisten, die heute krank werden, werden eben eher einen milden Verlauf haben. Aber auf Dauer wird sich das doch ändern und da muss man das wirklich genau im Blick behalten und frühzeitig gegensteuern.
Lass uns noch mal sprechen über die aktuellen Tests, also die mit der PCR, das ist die Abkürzung für Polymerase-Kettenreaktion-Test. Die sind ja so empfindlich, dass sie auch Menschen Virenspuren nachweisen, die vielleicht gar nicht mehr infektiös sind. Und hier haben verschiedene Stellen jetzt diesen sogenannten CT-Wert angesprochen. Was ist das für ein Wert, CT?
Ja, das ist ja im Grunde das Tolle an der PCR, dass sie so furchtbar empfindlich ist und kleinste Virenspuren findet. Aber das ist eben auch ein Nachteil, dass Leute, die die Infektion durchgemacht haben, die schleppen noch so ein paar Restviren mit sich rum, aber husten die gar nicht mehr aus. Und da reagiert die PCR eben auch drauf. Und dieses CT, das heißt Cycle Threshold, die PCR läuft in Zyklen, die verdoppelt das vorhandene Virenmaterial immer und immer und immer wieder, bis irgendwann was zu sehen ist im Test. Und wenn man das wirklich 30, 40 tatsächlich mal machen muss, bis man sieht, dann war am Anfang nicht viel drin. Und dann sagen viele Leute, wenn dieser CT-Wert 30 oder 40 oder noch höher liegt, dann sind am Anfang so wenig Virenspuren drin gewesen. Das ist doch eigentlich negativ. Und dieser CT-Wert, das Problem dabei ist, dass das von dem Gerät, von PCR-Gerät abhängt, das man nutzt. Das hängt auch davon ab, wie gut war die Probe, die man eigentlich am Anfang genommen hat. Aber man kann sagen, es ist wirklich auch ein wertvoller Hinweis. Das sagt auch das RKI, hohe CT-Werte. Das heißt, es ist eher wenig Infektion drin.
Okay, also je höher dieser Wert, desto besser eigentlich, zumindest von dieser einen Aussage. Sagen die Labore denn den Gesundheitsämtern, wie hoch dieser CT-Wert ist bei den Getesteten? Oder melden die einfach nur, der Test war positiv oder negativ?
Also sie melden erstmal positiv, negativ und dann haben sie jetzt in letzter Zeit auch verstärkt damit begonnen, diesen CT-Wert weiterzumelden. In Baden-Württemberg, das hat so eine Umfrage von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergeben, da kriegt noch nicht mal die Hälfte der Gesundheitsämter den CT-Wert mit. In Rheinland-Pfalz und Thüringen sind es 9 von 10, das ist viel verbreiteter. Und gerade wenn dieser CT-Wert hoch ist, dann sollte man vielleicht noch eine zweite Probe nehmen, um sicher zu gehen.
Können denn die Ärzte auch was anfangen dann mit diesem CT-Wert? Wäre ja auch wichtig.
Genau, und da hängt es von der Situation ab. Also wenn ein Patient kommt, der hat die Krankheit hinter sich gehabt und man weiß, das ist jetzt im Abklingen, dann bedeutet so ein hoher CT-Wert, okay, da tut sich nichts mehr, der kann entlassen werden. Da ist der wichtig. Wenn die Situation anders ist, ich habe eine Kontaktperson und muss feststellen, ist die vielleicht infiziert, dann zeigt ein hoher CT-Wert vielleicht an, dass ich die gerade im Anfang der Infektion erwischt habe, dass das morgen und übermorgen viel mehr Virus bilden wird. Da muss man ganz anders reagieren. Das heißt, es kommt wirklich auf den Arzt an, damit der diesen CT-Wert richtig interpretiert. Und da braucht man schon ein bisschen Wissen, um das in den Griff zu kriegen.
Und es ist nicht der einzige Wert, auf den man sich dann verlassen sollte oder der ausschlaggebend ist. Das nochmal zusammengefasst am Ende, richtig?
Genau.
Okay, gut. Volker, danke
das
dir.
Das kommt über das gesamte Bild des Patienten an.
Ja, genau. Das ist wichtig, dass wir das nochmal festhalten. Volker, danke dir fürs Erklären. Volker Wildermuth im Deutschlandfunk Nova Update über die steigenden Corona-Zahlen und was der sogenannte CT-Wert bedeutet.
Deutschlandfunk Nova Update.
Die Fliege, die da gewesen ist, ist die eigentlich mittlerweile weg oder hat die sich irgendwie festgefusselt da in den Haaren von Mike Pence? In der Nacht von gestern auf heute gab es ja das TV-Duell Mike Pence gegen Kamala Harris und Social Media war wirklich voll danach mit dieser einen Fliege, die sich auf dem grauen Haupthaar von Vizepräsident Mike Pence ein bisschen gemütlich gemacht hat. Die Fliege ist natürlich weg. Was bleibt, sind die Umfragewerte von Donald Trump und Joe Biden. Die Demoskopen in den USA, die schauen nach solchen Debatten immer ganz genau hin, wie sich das auswirkt. Und da scheint es positiv zu laufen für Biden. Im Durchschnitt aller Erhebungen liegt er inzwischen 9,5 Prozentpunkte vor Trump. Nur was heißt das jetzt? Darüber habe ich gesprochen mit Doris Simon. Das ist unsere Korrespondentin in Washington. Doris, was sagt jetzt dieser Umfragewert? Fragewert aus.
Also, er ist schon ziemlich deutlich. Ich würde niemals sagen, dass Donald Trump chancenlos ist, vor allem nicht nach der Wahl vor 4 Jahren, würde ich dieses Wort nicht benutzen. Aber es wird schon sehr, sehr, sehr schwierig für ihn 4 Wochen vor der Wahl. Denn die Zahlen sind seit einiger Zeit schon so konsistent. Und vor allem, Donald Trump hat kein Vertrauen in 2 ganz wichtigen Wählergruppen. Bei Frauen ganz allgemein und bei älteren Wählern und auch bei den Männern scheint er vor allem nur noch diese anzusprechen, die weiß sind und kein Abitur haben. Das ist aber zu wenig, vor allem in den umkämpften Swing States. Und dazu kommt seine Aktionen, die Aktionen des Präsidenten, die immer schon mal gern ein bisschen erratisch waren, aber auch seine Äußerungen in den letzten Tagen zu seiner Corona-Erkrankung. Die sind wirklich so erratisch und verwirrend. Es ist einfach so viel zusammengekommen. Es sind 210.000 Menschen an Corona gestorben. 30 Millionen sind arbeitslos geworden. Viele haben darüber ihre Krankenversicherung verloren. Dann hat der Präsident plötzlich vor 2 Tagen entschieden, dass die dringend erwarteten neuen Corona-Hilfen für Bürger und Unternehmen erstmal nach der Wahl kommen sollen, obwohl selbst der Chef der Notenbank gesagt hat, es kann gar nicht so viel Hilfe geben. Das hilft ihm nicht in dieser Situation, wo er die noch Unentschiedenen für sich einnehmen muss.
Du hast eben schon mal die Swing States angesprochen. Doris, wie sehen denn da eigentlich die Umfragewerte aus?
Ja, die Swing States, das sind ja die Staaten, die ein Wahlsieger unbedingt gewinnen muss. Wir wissen ja, es geht nicht darum, als Präsident die Mehrzahl der Stimmen, die Popular Vote zu gewinnen, sondern man muss die Mehrzahl der Stimmen im Wahlmännergremium gewinnen. Und da sind eben so Staaten wie Florida mit 29 Wahlmännerstimmen ganz wichtig oder Pennsylvania mit 20 Wahlmännerstimmen. Und auch da liegt Joe Biden inzwischen relativ konsistent vor Donald Trump in Florida mit 2,2 Punkten. Das kann sich natürlich immer noch ändern. In Pennsylvania aber immerhin mit 5,6 Punkten. In Ohio ist es hauchdünn vor Trump. In Michigan ist es sehr deutlich mit 7,1% für Biden und in Arizona auch. Und das sind Werte, die sind wichtig, denn wenn zum Beispiel Joe Biden es schaffen würde, Florida zu gewinnen, da werden schon vorab die Briefwahlstimmen ausgezählt, da hätte er am Wahlabend selbst schon die Bestätigung, Florida gewonnen. Das würde sehr schwierig werden für Donald Trump, das dann nochmal umzudrehen.
Die, die ihre Stimme schon abgegeben haben per Briefwahl, die haben sich natürlich auch schon entschieden. Das finde ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt. Also in Deutschland vor einer Wahl, da heißt es ja immer, na, da ist noch ganz viel offen, auch weil es eben wirklich noch viele unentschlossene Wähler gibt. So 30-40% sind das bei uns. Wie sieht denn das aus in den USA?
Ja, dieses Mal ist wirklich alles anders, Sonja, als sonst. Es haben jetzt schon so viele Menschen so früh abgestimmt wie noch niemals vorher. Experten erwarten eine vergleichsweise riesige Wahlbeteiligung. Hier ist das im Durchschnitt, liegt die so bei 50%. Diesmal könnten es bis zu 65% sein. Und es haben jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 50 Mal mehr Menschen per Briefwahl abgestimmt als eben vor 4 Jahren. Also eine ganz hohe Mobilisierung, vor allem bei den Demokraten, die 2016 oft nicht zur Wahl gegangen sind. Das ist ein ganz gutes Zeichen für Joe Biden. Und wie viel sind noch unentschieden? Man geht aus von höchstens 10%. Das sind also gar nicht mehr so viele. Und auch hier gibt es im Augenblick Vorteile für die Demokraten. Wenn nämlich viele demokratische Wähler schon früh abstimmen, dann können die Wahlkämpfer ihre Energie konzentrieren auf diejenigen, die noch nicht abgestimmt haben. Denn man kann hier sehen, wer schon abgestimmt hat. Natürlich nicht wie, aber dass er abgestimmt hat. Das heißt, die Demokraten konzentrieren ihre Anstrengungen jetzt auf die Letzten, die sich noch nicht entschieden haben. Die Republikaner dagegen, die müssen warten, denn republikanische Briefwähler sind anders als früher zurückhaltend. Wahrscheinlich, weil sie Trump glauben, dass vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugeht bei der Briefwahl und deswegen doch lieber persönlich erst am Wahltag abstimmen. Und das bringt für die Wahlkampagne Trump jetzt eher Nachteile.
Doris, ich würde gerne noch mal ganz kurz mit dir zurückspringen ins Jahr 2016. Und das würde ich deshalb gerne machen, weil ja damals laut den Umfragen Hillary Clinton vorn lag, also vor Trump. Jetzt wissen wir, alles ist anders ausgegangen. Deswegen sind wir ja auch gerade so vorsichtig mit diesen Umfragewerten. Trotzdem noch mal die Frage, wie unterscheidet sich die Situation jetzt, also kurz vor der Wahl im November 2020, von der von 2016?
Ja, 2016 sitzt hier den Experten, den Leuten, die sich mit Umfragen beschäftigen und natürlich auch den Journalisten im Nacken. 2016 sind viele Bürger, die ihre Stimme Trump gegeben haben, nicht in den Umfragen vorgekommen. Man geht davon aus, weil diese Leute sich in den Umfragen nicht getraut haben zu sagen, ich stimme für Donald Trump. Diese sogenannten Shy Voters, Scheuenwähler, die gibt es dieses Mal wohl sehr viel weniger. Und man muss was anderes noch sehen. Joe Biden ist nicht Hillary Clinton. Er ist nicht der charismatischste der demokratischen Kandidaten, aber er ist ersichtlich kein wilder Linker. Der Wahlkampf von Donald Trump hat es nicht wirklich geschafft, ihm irgendein Etikett anzuhängen bei den Wählern, wie vor 4 Jahren das Crooked Hillary. Man nimmt Biden einfach ab, dass er dieses unglaublich gespaltene Land wieder zusammenführen will und dass er das Chaos der letzten 4 Jahre beenden will. Er gilt einfach als integer. Und vielleicht glauben ihm doch auch eine ganze Reihe Leute seinen Satz, dass bei dieser Wahl die Zukunft der Demokratie in den USA auf dem Spiel steht.
Laut aktueller Umfragen liegt Joe Biden fast 10 Prozentpunkte vor Donald Trump. Was diese Zahlen aussagen, hat uns Doris Simon eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man in Deutschland als Kind ab und zu mal auf dem freien Feld unterwegs gewesen ist, dann hat man da bestimmt auch mal einen Hasen übers Feld hoppeln sehen und weiß, ja, wie das ist, Tiere in der Natur zu sehen. Aber für viele Tiere ist es gar nicht mehr so einfach, draußen so in der freien Natur, denn viele heimische Säugetiere sind gefährdet. Das haben Forschende des Bundesamtes für Naturschutz heute bekannt gegeben. Die haben nämlich die rote Liste der bedrohten Arten für Deutschland herausgegeben. Und das gucken wir uns jetzt genauer an mit Ann Sandmeier von den Deutschlandfunk Nova Nachrichten an. Was ist denn neu auf dieser Liste?
Ja, auf der Liste hat sich ein bisschen was getan. Das ist auch kein Wunder, denn die wurde jetzt zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder aktualisiert. Die Expertinnen und Experten, die haben sich dafür über Jahre den Bestand der heimischen Säugetiere angeschaut. Und die meisten dieser Fachleute, die machen das übrigens ehrenamtlich. Und ihr Ergebnis ist, von 97 Arten sind 30 Arten bedroht, also knapp ein Drittel.
Und welche Tiere betrifft das?
Ja, ich fange mal mit dem, ich sag mal, bekanntesten Tier an, das die meisten vielleicht schon mal gesehen haben. Das ist der Feldhase. Der leidet nämlich wirklich darunter, dass die Landwirtschaft in Deutschland sich in den letzten 150 Jahren so intensiviert hat. Dadurch findet er zum Beispiel nicht mehr genügend zu fressen und vor allem auch nicht mehr genügend Schutz vor Feinden, also vor Füchsen oder vor Greifvögeln. Und deshalb wird er auf der roten Liste unter der Spalte gefährdet geführt. Außerdem steht da etwa noch drauf der Iltis, auch zum ersten Mal übrigens, die Bechsteinfledermaus. Und wenn man ins oder ans Wasser schaut, da ist es der Schweinswal, die alle gelten als gefährdet oder als stark gefährdet.
Das ist jetzt aber nicht die einzige Kategorie, da gibt es noch mehr, ne?
Genau, also es gibt weiter noch die Kategorie vom Aussterben bedroht, also noch eine Stufe dramatischer. Da steht zum Beispiel der Feldhamster drauf. Der gilt ja zum Beispiel in NRW sogar schon als ausgestorben seit 3 Jahren. Neu dabei sind jetzt der Luchs, der Zwergwal und nochmal eine Fledermaus, nämlich das graue Langohr. Generell sind leider ziemlich viele Fledermausarten auf der roten Liste vertreten. Einfach deshalb, weil es immer weniger leerstehende Gebäude gibt und weil immer mehr Beleuchtung ist überall. Ja, und außerdem gibt es dann noch die Arten, die schon als ausgestorben oder verschollen gelten. Das sind zum Beispiel der Tümmler, das ist eine Delfinart, und das europäische Ziesel, das ist ein kleines Nagetier.
Ich möchte nicht, dass wir uns jetzt alle hier so runtergezogen fühlen. Wir brauchen jetzt irgendwie noch was Positives. Gibt es auch gute Nachrichten, was diese Liste angeht?
Ja, die gibt es auch, die guten Nachrichten. Gut. Nämlich für 17 Säugetiere immerhin. Bei denen sind die Probleme nämlich weniger geworden, vor allem durch mehr Natur und mehr Umweltschutz in Deutschland. Und davon profitiert hat zum Beispiel der Fischotter, aber auch die Wildkatze und die Kegelrobbe. Die siedelt sich nämlich seit ein paar Jahren wieder in Gegenden an, in der Nordsee und in der Ostsee, aus denen die vorher schon vertrieben worden war. Und dabei geholfen haben eben gute Schutzmaßnahmen, also zum Beispiel neue Ruhezonen, die für die Robben eingerichtet wurden, und auch, dass die Wasserqualität besser geworden ist.
Heißt, solche Maßnahmen bringen was, um zu verhindern, dass Tiere aussterben?
Ja, auf jeden Fall, sagt Beate Jessel, die Präsidentin vom Bundesamt für Naturschutz. Trotzdem sagt sie, muss noch mehr passieren, um den Artenrückgang wirklich aufzuhalten, einfach weil die Menschen die Tiere aus ihren Lebensräumen verdrängen. Zum Beispiel müsste unsere Landwirtschaft, aber auch die Forstwirtschaft naturverträglicher werden. Das heißt, es müssten zum Beispiel weniger Pestizide eingesetzt werden. Und generell müssten Flächen für die Tiere bleiben als Rückzugsraum. Also Flächen, die nicht mit Straßen und Schienen oder Wohnungen und Häusern zugebaut werden.
In Deutschland ist knapp ein Drittel der Säugetierarten gefährdet. Das geht aus der aktuellen roten Liste hervor, die das Bundesamt für Naturschutz heute vorgestellt hat. Grund dafür ist laut den ExpertInnen der Mensch. Gesprochen haben wir drüber mit Ann Sandmeier aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen früh, da könnte es in Berlin-Friedrichshain in der Liebigstraße ordentlich krachen. Das anarcha-queer-feministische Hausprojekt Liebig 34 soll morgen früh von der Polizei geräumt werden. Und die linksautonome Szene hat Proteste angekündigt. Bereits in der Nacht zu Donnerstag sind da von Unbekannten Steine und Farbbehälter geworfen worden. Und auf der naheliegenden Riga-Straße, da sind Autoreifen gestapelt und angezündet worden. Auf Twitter und bei Telegram informieren sich bereits die UnterstützerInnen der Liebig 34. No Eviction heißt es da, oder Hashtag Liebig 34 bleibt, das ist das Motto. Und was es jetzt mit diesem Haus auf sich hat und wer die Bewohnerinnen sind, das kann uns unsere Nova-Reporterin Theresa Nehm ein bisschen genauer sagen. Was ist das für ein Hausprojekt, Theresa?
Es ist eins der ersten Stunde. Also nach der Wende wurden ganze Häuserreihen im ehemaligen Ostberlin besetzt von StudentInnen, KünstlerInnen und Linksautonomen. Und dabei war auch die Liebigstraße 34, um die Ecke auch die Liebigstraße 14 und die Riga 94, alles Häuser in Friedrichshain. Also da hatte sich so eine richtige Besetzerkultur entwickelt. Und die Liebig 34 ist in dem Sinne besonders, weil dort seit 1999 nur Frauen und Transfrauen leben, also Cis-Männer, Männer, die sich mit dem eigenen Geschlecht seit ihrer Geburt identifizieren, sind als Bewohner bis heute nicht erlaubt. Und derzeit leben in dem vierstöckigen Haus ca. 30 bis 40 Frauen und Transfrauen. Und sie erhalten sehr viel Unterstützung aus der linksautonomen Szene, denn für die sei das Haus ein elementarer Rückzugsraum. Also in dem Sinne ist es ein Symbolbild, das Ideal für die linksautonome Szene. Und es ist eins der letzten besetzten Häuser dieser Art in Berlin.
Gab es denn tatsächlich dann auch in der ganzen Zeit keinen Mietvertrag oder wie ist da die Rechtslage?
Also ziemlich bald nach der Besetzung vor 30 Jahren hat die Polizei zahlreiche besetzte Häuser geräumt und in der Liebig 34 konnten die BewohnerInnen damals noch sich aber auf einen Mietvertrag einigen und sie haben da dann ganz legal gelebt und 2008 stand das Haus zum Verkauf und das hat dann der umstrittene Immobilienunternehmer Padovic für 600.000 Euro gekauft und hat dann mit dem Verein Raduga e.V. einen Gewerbemietvertrag für die Liebig 34 abgeschlossen und mit Raduga e.V. hatte wiederum wohl der Verein mittendrin einen Untermietvertrag. Das sind die aktuellen Bewohnerinnen. Also es ist eine ordentlich verquere Mietsituation dort. Und der Gewerbemietvertrag, der ist Ende 2018 abgelaufen. Und seitdem leben die Bewohnerinnen illegal noch im Haus und die zahlen auch keine Miete.
Und das ist das sicherlich auch der Grund für diese Räumungsklage. Also warum wurde das nicht schon vor einem Jahr vollstreckt? Hätte man ja theoretisch dann auch schon machen können.
Genau, also die Klage, die läuft schon ewig. Es gab im Gericht immer wieder Unterbrechungen und Proteste. Also Frauen, die haben sich wirklich ausgezogen. Wände wurden angesprüht mit Liebig 34 Stays. Und so hat sich der Prozess einfach verzögert, wurde auch in ein anderes Gericht verlegt, nach Moabit. Auch der Anwalt des Eigentümers und Padovic selbst wurden bedroht. Und im Sommer dieses Jahres hat dann aber das Landgericht Berlin entschieden, dass das Haus geräumt werden muss. Und bis zuletzt hatten aber die Bewohnerinnen versucht, das noch zu verhindern, hatten auch einen Antrag zur Aussetzung der Räumung am Kammergericht gestellt. Dem Antrag wurde aber nicht stattgegeben und somit steht der Räumung morgen aus rechtlicher Sicht dann nichts mehr im Wege.
Wir wissen, gestern Nacht sind schon Steine geflogen und Farbeimer, Autoreifen sind angezündet worden. Du sagst, der Anwalt des Vermieters und er selbst wurden auch schon bedroht. Das klingt so, als seien die Bewohnerinnen und die UnterstützerInnen der Liebig 34 gewaltbereit. Was erwartet dann die Polizei morgen?
Also die stellt sich wirklich auf eine Straßenschlacht ein. Also bereits heute hat die Polizei die Straßen um die Liebig 34 abgesperrt, damit keine Barrikaden gebaut werden können. Es wird erwartet, dass tausende Beamte im Einsatz sein werden, auch aus anderen Bundesländern. Und die genaue Zahl, die wird aber erst morgen bekannt gegeben. Nur so zum Vergleich, als die Liebig 14 geräumt wurde, vor fast 10 Jahren, waren 2500 Beamte im Einsatz. Also es werden ordentlich viele sein. Und für morgen früh um 7 steht die Räumung an. Auf Twitter und Blogs haben die Linksautonomen auch schon angekündigt, dass sie spätestens 3 Uhr morgens schon da sein wollen, um vor der Polizei da sein zu können. Sie haben auch angekündigt, dass sie Chaos stiften werden und die Räumung verhindern wollen. Und ja, die Polizei ist darauf vorbereitet. Es bleibt, muss man noch sagen, dass bereits 10 Frauen heute Mittag mit ihren gepackten Koffern und Rucksäcken das Haus freiwillig verlassen haben. Also es bleiben jetzt noch 30 übrig. Und da müssen wir mal sehen, was da passiert morgen.
Ein Symbolbild der linksautonomen Szene, die Liebig 34 in Berlin-Friedrichshain, soll morgen früh geräumt werden. Die Infos zur der derzeitigen Lage und wer die Bewohnerinnen sind, wie sich das Ganze entwickelt hat, habt ihr bekommen von Theresa Nehm.
Deutschlandfunk Nova. Update.
4 Bezirke in Berlin überschreiten den Grenzwert bei Neuinfektionen. Wir haben gerade schon ausführlicher darüber gesprochen. In Berlin-Neukölln liegt der Wert laut RKI bei knapp 90. Das ist der höchste Wert in ganz Berlin. Der Berliner Senat hat reagiert. Ab Samstag, habt ihr auch schon gehört bei uns in Deutschlandfunk Nova, gibt es eine Sperrstunde. Bars, Läden, Lokale, alles dicht zwischen 23 und 6 Uhr. Wir wollen wissen, wie Falko Lieke von der CDU das sieht. Er ist Gesundheitsstadtrat in Berlin-Neukölln. Neukölln. Herr Lieke, Berlin-Neukölln ist einer der Corona-Hotspots in Deutschland im Moment. Warum?
Ja, das lässt sich leider nicht so ohne weiteres beantworten. Es gibt keine leichte Antwort. Wir haben verschiedene Ausbruchsherde ausgemacht, insbesondere von privaten Veranstaltungen, Hochzeiten beispielsweise, aber auch aus der Partyszene, sage ich mal. Und die Menschen stecken sich aber auch im Sportstudio an, auf der Arbeitsstätte oder andernorts. Und wir sagen dazu, das Lagebild ist völlig diffus. Wir wissen also nicht im Einzelnen, wo kommt's her. Das ist momentan ein Riesenproblem für uns.
Also diffuse Lage, sagen Sie. Dabei ist aber ja schon seit Monaten klar, dass die Infektionszahlen im Herbst, Winter wieder steigen werden und dass man eben deshalb besonders vorsichtig sein muss. Warum hat das jetzt ausgerechnet in Neukölln, nicht nur, aber eben auch, warum hat das da nicht funktioniert?
Ja, also die Menschen sind offensichtlich nicht in der Lage, das ernst zu nehmen. Viele waren sehr oder sind sehr laissez-faire damit umgegangen und gesagt, ach na ja, Party ist jetzt angesagt. Momentan sind wir hinter der Lage, das ist immer schlecht, nicht davor zu sein, weil davor könnten wir entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und wir versuchen jetzt alles wieder vor die Lage zu kommen, um auch die Infektionszahlen zu reduzieren.
Aber wie wollen Sie das machen, vor die Lage zu kommen? Das ist ja insgesamt schwierig. Das ist ja nicht nur ein Problem, was Berlin hat.
Das ist natürlich sehr schwierig. Wir haben jetzt mit einer Allgemeinverfügung reagiert, in dem nicht mehr nur das Gesundheitsamt Quarantäne aussprechen kann, sondern im Prinzip auch Schulen, Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen auf unsere Weisung auch die Menschen quarantänisieren kann. Das ist vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber entlastet ungemein. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme. Ansonsten stellen wir momentan eine ganze Menge Personal dazu ein, schaffen Computer an, um einfach auch die Kontaktnachverfolgung wieder schneller werden zu lassen, um dann auch sofort reagieren zu können.
Wo Sie schon gerade das Personal ansprechen, möchte ich noch mal drauf kommen, auf das, was die Berliner Gesundheitssenatorin gesagt hat von der SPD, die Politikerin Dileke Leitsche, die war heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview. Und da ging es darum, ob denn in den letzten Wochen und Monaten in Berlin genug kontrolliert worden ist. Und Frau Kaleitsche meinte dann?
Ja, unsere Gesundheitsämter waren viel, viel besser ausgestattet als Bundesdurchschnitt. Ja. Danach wurde natürlich auch die anderen Bereiche wieder normalisiert, das Personal wieder ein bisschen runtergefahren, aber die Bezirke haben personelle Verstärkung.
Also Frau Kaleitsche sagt, die Gesundheitsämter seien gut genug ausgestattet gewesen. War das so?
Wir haben versucht, uns so gut wie möglich auch mit Personal darauf vorzubereiten, aber offensichtlich reicht das noch nicht und wir müssen da auch noch weitergehen. Dass die Gesundheitsämter gut ausgestattet waren, war für die Sommerperiode richtig, aber inzwischen müssen wir massiv aufstocken, sonst, wie gesagt, laufen wir der Lage hinterher.
Jetzt kontrollieren die Gesundheitsämter ja nicht die Bars und Restaurants, das machen ja andere Menschen, das macht das Ordnungsamt, also die da unterwegs sind für die Ordnungsämter. Sind Sie da denn personell gut aufgestellt oder besser aufgestellt?
Nein, überhaupt nicht. Das ist einer der größten Baustellen, die wir im Land Berlin haben. Und da hätte ich erwartet, nach der ersten Welle, nach dem Mai, dass dann reagiert worden wäre, ist aber nicht. Wir haben in Neukölln beispielsweise pro Schicht, drei Schichten haben wir, gerade mal 4 Autos auf der Straße. Bei 330.000 einwohnerstarken Stadt ist das quasi ein Witz und überhaupt nicht zu schaffen. Deshalb muss die Polizei massiv ran. Das bindet wieder Kräfte, die woanders fehlen. Deshalb war mein Vorschlag, wir müssen mit der Bundespolizei unterstützen, mit dem Zoll. Auch durch andere Bundesländer, dass die uns Einsatzhundertschaften schicken, damit wir hier die harten Kontrollen auch durchziehen können. Und auch Konsequenzen spüren lassen, denn das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die derzeit in diesem Umfang, wie es notwendig wäre, nicht erfolgen kann.
Da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen, diese Bußgeldbescheide, die sind ja kaum oder gar nicht ausgestellt worden teilweise. Wenn wir jetzt noch mal gucken, was diese Sperrstunde angeht, glauben Sie denn, das ist jetzt das Mittel, also dass man irgendwie sagt, wenn wir versuchen, die Leute irgendwie nachts aus den Bars und Restaurants oder wo auch immer rauszuhalten, das wird uns helfen?
Das wird in jedem Fall helfen. Man muss es nur sehr konsequent tun. Und zu den Bußgeldverfahren, in Neukölln haben wir über 1000 Bußgeldverfahren aktuell. Das sind langwierige Verwaltungsverfahren. Aber eine Lösung wäre, wenn wir smarte Ansätze hätten, wie zum Beispiel, man kann gleich mit der EC-Karte sein Bußgeld bezahlen oder über PayPal oder über Google Pay, das geht momentan alles noch nicht, dann könnten wir aber wesentlich schneller auch die Strafe auf den Fuße folgen lassen und nicht erst einen Brief schreiben, eine Anhörung machen, einen Widerspruch, vielleicht ein Verwaltungsgerichtsverfahren. Und das alles ist dann in 2 Jahren abgeschlossen. Ja, und am Ende fehlt A, uns das Geld und B, ist die Konsequenz zu lange her. Und das ist halt das Problem.
Herr Lieke, ich danke Ihnen fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Nova im Update und dass Sie uns mal Ihre Sicht der Dinge geschildert haben zu den hohen Neuinfektionszahlen eben auch in Berlin-Neukölln. Danke Ihnen.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona hält manche Menschen immer noch fest. Die kommen nicht weg, beziehungsweise erst sehr, sehr spät zurück nach Hause. Hä? Wie? Wer? Wann? Warum ist das so? Zum Beispiel 400.000 Seeleute weltweit, die dürfen wegen Corona-Reisebeschränkungen nicht an Land gehen. Die sitzen fest auf ihren Schiffen. Und Einwohner der Osterinsel, die liegt im Südpazifik, die sind ein bisschen besser dran. Die können immerhin nach 6 Monaten endlich aus dem Urlaub zurück in ihre Heimat. Im Update fragen wir uns deshalb, wie wichtig ist es eigentlich für uns, ein Zuhause zu haben? Und wie geht's vielleicht auch ohne? Ich habe drüber gesprochen mit dem Psychologen Wolfgang Krüger. Herr Krüger, wie wichtig ist es denn, dass wir ein Zuhause haben?
Na, normalerweise brauchen wir alle eine Heimat. Die Heimat oder der Wohnort, das ist der Ort, wo wir verwurzelt sind. Ein emotionaler Ort, wo ich weiß, da kann ich Vertrauen haben, da bin ich quasi zu Hause, da kann ich entspannen. Aber wir müssen wissen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen ein solches Bedürfnis haben. Es gibt Menschen, die von Kindheit an den Wunsch haben, sehr stark irgendwo zu verwurzeln. Die werden auch nicht groß im Leben mal richtig umziehen. Die machen auch keine Weltreisen, sondern das sind die richtig Verwurzelten. Und dann gibt es aber auch die Sehnsuchtstypen. Die sind eher in der Welt zu Hause und dann ist das nicht ganz gleich immer.
Wovon hängt das denn ab, ob man dann eben sagen kann, ich brauche das, ich brauche so einen festen emotionalen Ort oder ich brauche das nicht?
Naja, das sind Kindheitsbedingungen. Wenn Sie als Kind eher Urvertrauen erlebt haben, plus einer Portion Ängstlichkeit, dann bleiben Sie gerne an einem Ort. Wenn Sie aber erlebt haben, dass Sie das Gefühl hatten als Kind, überall woanders ist es schöner, ich muss raus in die Welt, weil es da im Grunde besser ist, dann haben Sie zum Teil Menschen, die das Bedürfnis nach Verwurzelung gar nicht so stark haben, sondern mehr das Gefühl haben, immer raus in die Weite.
Hängt es vielleicht auch davon ab, was man innerlich so mitnimmt, dass man vielleicht deshalb manchmal auch unabhängiger ist von so einem Ort, von einem Ort, den man Heimat kennen kann oder zu Hause?
Ja, sicher. Das hängt davon ab, was Sie innerlichen Gründe mitnehmen, dass Sie das Gefühl haben, der Schwerpunkt des Lebens liegt an mir. Das hängt auch damit zusammen, ob Sie Familie haben, also ob da jemand auf Sie wartet. Spätestens zu Weihnachten wird es im Grunde schwierig. Aber wir haben bei den Seeleuten noch 2 andere Probleme. Das eine Problem, was wir haben, ist die Tatsache, dass Sie eigentlich nichts zu tun haben. Das ist die schlimmste Situation, solange Sie beschäftigt sind, solange Sie als Seemann das Gefühl haben, Sie haben eine Aufgabe, können Sie mit der Situation einigermaßen leben. Aber die Tatsache, dass Sie mehr oder minder sinnlos rumsitzen, das ist besonders schwierig. Und dann kommt was Zweites hinzu, nämlich das gegenseitig voneinander ausgeliefert sein. Sie leben ja dort auf engem Raum und Sie haben immer mit den gleichen Leuten zu tun. Mhm. Und im Laufe der Zeit wird einfach die Tatsache, dass man sich fast etwas auf den Geist geht, dass man abhängig ist voneinander, das macht die Sache im Grunde besonders schwierig.
Das kommt dann noch oben drauf, genau. Das muss man irgendwie auch aushalten und irgendwie so jonglieren können. Kann man denn eigentlich auch einen Ort, an dem man nur vorübergehend ist, eine kürzere Zeit, kann man den auch zu seinem Zuhause machen?
Das können Sie machen. Das machen ja alle Seeleute, das machen auch Leute im Gefängnis, dass sie einen kleinen Raum so gestalten. Da kommen die Bilder ihrer Liebsten im Grunde hin. Da kommt sogar zu Weihnachten, baut man einen kleinen Tannenbaum auf. Also man guckt quasi, dass man mit bestimmten Symbolen emotional einen Ort zu seiner Heimat macht.
Lieber Herr Krüger, ich muss an dieser Stelle noch sagen, ich habe gerade das Gefühl, mein Zuhause ist auch ein bisschen dieses Studio hier von Deutschlandfunk Nova. Hier mache ich es mir immer gerne gemütlich und bin gerne hier. Wo ist denn Ihr Zuhause oder sind Sie auch so ein Sehnsuchtstyp?
Na, ich bin im Grunde beides. Aber ich lebe mit meiner Frau zusammen, ja, und ich merke natürlich in dem Augenblick, wo ich zu Hause bin, wo meine Frau neben mir liegt zum Beispiel und wir lesen zusammen, das ist ein solch vertrauter Ort. In dem Augenblick merke ich, ich bin einfach da und ich muss nichts tun und alles ist gut.
Wolfgang Krüger ist Psychologe und ich habe mit ihm darüber gesprochen, ob und warum es wichtig ist, ein Zuhause zu haben. In Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.